Damen und Herren, der Göb-Zirkus ist durch die Schweiz durchgezogen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir diskutieren gemütlich und heiter hier von unserem Stammtisch aus all die Spiele, die stattgefunden haben. Und dann weiten wir unseren Blick ein bisschen, und zwar auf die heissesten und geilsten Derbys, die weltweit so stattfinden. Also schenkt ihr nochmal ein Bier ein und dann kann es losgehen. Bam, da sind wir wieder am Stammtisch, Herren.
Hallo.
Adi.
Hallo.
Und das mal nicht aus der Basler Höhle, sondern akustisch richtig, richtig fein, Fabio.
Also schon immer noch aus der Höhle, ja.
Man hört es nicht mehr so. Nein, du tönst blendend, wenn ich das mal so darf sagen. Du siehst auch blendend aus, Möbel, das sehen es die anderen nicht.
Ich weiss gar nicht, was anfangen mit all diesen Komplimenten.
Ja, du hast es verdient. So. Startschuss da, mit meinem feinen Bügel da. Aber die Leute haben ja eingeschaltet, nicht zum hören, wie schön das der Fabio aussieht, sondern was Fußballer so gelaufen ist diese Woche. Wir haben keine Liga gehabt, wir haben aber glaube ich doch das eine oder andere zusammengekratzt, wo wir ein darüber reden können. Ich freue mich sehr. Und zuerst starten wir aber mal sanft mit einem Mitbringsel. Und ich würde sagen, Adi, das ist mal deine Show da am Anfang.
Sehr schön. Ja, ich habe am Sonntagabend ein Spiel gehabt, das einen speziellen Namen hatte. Das hat Game Zero, hat es das genannt. Ich bin normalerweise nicht so Fan von, wenn so Fußballspiele Namen bekommen oder das gross aufgezogen wird. Aber da habe ich es jetzt einfach.
Also, es war jetzt nicht online gewesen. Das ist ein richtiges Game
Zero. Das ist sogar ein richtiges Game
Zero. Es
war Tottenham Hotspurs gegen Chelsea gewesen, also ein London Derby. Also auch noch fußballerisch auf höchem Niveau, muss man sagen. Ist der auch fußballerisch hoch gewesen. Game Zero war eigentlich gewesen, weil das erste Profispiel war, wo CO2-neutral war. Zumindest hat man das gut, wie es geht, versucht. Also, es hat natürlich geholfen, dass es ein Derby war, dass man nicht gross reisen musste. Aber man hat alle Zuschauer gebeten, doch mit der ÖV anzureisen. Man hat auf die heißgeliebten Pies in den Stadien mit Fleisch verzichtet, hat nur vegane Sachen reserviert, hat keine Plastikfläschchen verkauft. Es war so gewesen, wenn alles, was nicht CO2-neutral war, oder das hat man dann einfach noch gespendet oder eingezahlt in einen umweltfreundlichen Verein. Aber muss sagen, ich finde es ein gutes Zeichen, auch wenn es jetzt natürlich ein bisschen aufgebauscht worden ist. Und es würde natürlich anders aussehen, wenn jetzt jemand von Nordengland gegen jemand von Südengland würde spielen, aber ja, ich finde es mal einen guten Weg.
Ja, und ich möchte sehen, wie viel
2-0 war es für Chelsea.
Also eine Mannschaft hat sich daran gehalten, dass sie kein Goal geschossen haben.
Genau, sie haben wahrscheinlich gemeint, CO2 sei 0-2 und so war es das Resultat gewesen.
Ja, und ich möchte die Kompensationszahlungen dann sehen, wenn man bei gewissen Europa-League-Spielen, wenn irgendein griechischer Vertreter auf Island rauf muss oder so, dann.
Genau, ich bin nicht sicher, die Zahl habe ich jetzt leider noch nicht gefunden, weil es auch noch nicht so lange her ist. Mich würde es extrem wundern, wie hoch die Zahlung am Schluss dann war, ob es am Schluss einfach sehr viel gezahlt wurde, aber eigentlich gar nicht so CO2-neutral war, wie man hätte wollen. Aber ja,
gute Idee. Nicht alles so kritisch in der Frage, Adi.
Genau.
Gute Sache. Ja. Fabio, was hast du Schönes?
Bei mir war es so, dass SRF mich ein bisschen lustig gemacht hat auf einen Fußballmatch. Und wir haben das Thema da auch schon mal angesprochen gehabt, und zwar geht es um das Frauenfußball. Und die Schweizer Fußballnationalmannschaft hat am Freitag gespielt gegen Litauen. Und das Lustigste war eigentlich bei der Nationalhymne, wo sie die Nationalhymne abgespielt haben. Und ich als Nicht-Kenner hatte natürlich das Gefühl gehabt, da läuft jetzt die litauische Nationalhymne. Und plötzlich die Spielerinnen haben sich so respektlos benommen auf dem Platz. Sie haben gelacht, sie sind nicht rausgekommen. Und ich habe gedacht, was läuft da? Also findet die das jetzt mega komisch, dass man da ihre Nationalhymne spielt? Ich habe dann nachher herausgefunden, dass in Thun, im Stadion in Thun, die Organisatoren die aserbaidschanische Nationalhymne abgespielt haben, gar nicht die litauische.
Stark.
Es passiert also auch uns Schweizer, wenn wir so das Gefühl haben, ja, es passiert uns doch nicht und so weiter und so fort. Ja. Aber dann bin ich, man merkt, okay, es ist doch irgendetwas passiert, dass die da einfach das nicht so wahrnehmen. Ja, die Schweizerinnen haben dann auch kein Geschenk verteilt und sie dann 4-1 heimgeschickt. Das Spiel war recht interessant gewesen, zum Zuschauen. Weil Litauer hat eigentlich gar nichts gemacht und einfach aus dem Nichts aus ein Goal geschossen. Die haben, glaube ich, 10% Ballbesitz gehabt, gefühlt. Aber es war ja, spannend gewesen. Also nicht fußballerisch spannend, aber eben so ein bisschen von der Art und Weise, wie es angefangen hat.
Eine schöne Anekdote, ja, definitiv. Mein Mitbringsel hat, und das werden die Leute, die mich besser können, jetzt überraschen, es hat mit der Champions League zu tun. Ich bin ein ausgewiesener Nicht-Freund von der Champions League, habe ich glaube an dieser Stelle auch schon ein oder andere Mal kundgetan. Aber ich bin ein bisschen neugierig geworden, als ich so Teilnehmerlisten durchgegangen bin und auf einen ganz komischen Verein gestoßen bin, den FC Sheriff. Und ich habe gefunden, es hat mich interessiert, was das für ein Verein ist. Und ich habe gefunden, ich tue für euch da aus jetzt mal ein bisschen nachforschen, falls es euch gleich geht, was das für ein Verein ist. Und es ist wirklich spannend, je tiefer das man grabt. Der FC Sheriff ist eigentlich der FC Tiraspol und kommt aus Moldau. Jetzt ist es so, also man hat ja in der ersten Runde, haben vielleicht mitbekommen, einen Sieg gegen Schachtar Donetsk, was ja schon mal recht grosse Nummern ist für eben so ein unbekanntes Team. Und ich bin halt aufs aufmerksam geworden, eben wegen dem Namen und auch wegen dem leicht vorpubertären Logo. Es ist wirklich so ein Sheriff-Stern, wie man irgendwie im Disneyland im Wild-West-Teil würde überkommen. Und der Grund dahinter, oder die Story dahinter ist, dass Sheriff der Sponsor ist. Also Sheriff ist ein Grosskonzern. Zu denen gehören Supermarktkette, Bank, Fernsehen, Tankstellen, Brauerei und eben auch ein Fußballverein. Und ursprünglich war das eben eine Sicherheitsfirma gewesen, darum eben auch Sheriff und darum auch das Logo, das macht ein bisschen Sinn. Und wenn du dann ein bisschen weiter grabst, dann kommst du darauf, dass der Verein eigentlich aus Transnistrien ist und wer jetzt nicht gerade ehemalige UdSSR Geografie studiert hat, wird wahrscheinlich genauso wenig mit dem können anfangen wie ich damals, wenn ich das gesehen habe. Das ist in Moldau, ist das ein Teil, das ist ein mausarmer Staat, also Quellen habe ich das natürlich so geforscht, ich bin nicht selber da gewesen, aber mit einem eigenen Parlament und ist aber von keinem anderen Staat auf dem Planet anerkannt. Trotzdem, wie gesagt, haben sie das Parlament und sie weist auch ihr eigenes Bruttosozialprodukt aus und das ist zu 60% durch Sheriff, durch die Firma wird das reingebracht. Ja, sie haben, aber doch immerhin sind sie nicht ganz neu auf der europäischen Bühne. Sie sind schon viermal in der Gruppenphase von der Europa League gewesen und jetzt erstmal Teilnahme in der Champions League. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, dann folgen jetzt mit Inter und Real noch zwei noch etwas grössere Brocken, wo sich dann sicher auch interessant wird, sie mal zu schauen, wie sie sich dort so schlägt.
Sie sind ja also, der ominöse Gladbach-Ersatz in dieser Gruppe, wo der Adi genau. Und ich ja schon mal angesprochen haben in der Prediction von der Euroleague, wo wir das angesprochen wir angeschaut haben. Nur dazu zu erklären, wir haben dort, glaube ich, das Gefühl, dass wir holen 0 Punkte wie IB auch. Und,
ja, schon mal ja. Falsch. Man sieht wieder
so
mal.
Viel zum Thema.
So viel zum Thema Expertenstatus in dieser Sendung.
Sie sind ja auch so, also ich weiß nicht, ob sie Rekordmeister sind, aber sie haben, glaube ich, die letzten 7 Mal sicher Meistertitel geholt und ich weiss leider nicht mehr, welches Heftchen, weil es mich jetzt natürlich überrascht, was du gebracht hast. Im D12 hat es mal einen Artikel über sie gehabt von Max Veloso, der ja bei Xamax in der Schweiz gespielt hat, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo sie ein Interview mit ihm machen und er erzählt recht geile Storys, jetzt auch von dem Staat eigentlich dort. Ja, ich werde schauen, ob ich das noch raussuche. Sehr geiles Interview.
Das ist cool, ja. Ja, da sieht man, in der Champions League sind auch die kleinen sympathischen Mannschaften gar nicht so sympathisch, wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut. Drum gehen wir weg von der Champions League und gehen zum Thema. Und das ist das mal der Cup. Und da ist die zweite Runde gespielt worden, die 16-Finals. Das heisst, die letzten 32 Mannschaften sind gegeneinander angetreten und es hat die ein oder andere Sensation gegeben. Und jetzt der Aufbau da, wir machen das jetzt nicht mehr mit der Liga, wo wir da jedes Spiel einzeln durchgehen, sondern wir picken uns so ein bisschen unsere Highlights raus oder Lowlights, was auch immer, dass ihr gerne darüber reden würdet. Sagen wir doch einfach schnell das Spiel, dann sage ich vielleicht auch noch schnell das Resultat und dann können wir loslegen. Fabio, Was findest du, was ist für dich etwas, was hängen geblieben ist nach dieser Runde?
Dass sich die Grossen mit deutlich mehr Mühe hatten gegen die Kleinen als in der letzten Runde.
Hat mit wenig Ausnahmen, ja.
Es hat sich am Freitag schon so ein bisschen abzeichnet. Es hat viel 0 zu 1 gegeben. Ja, was man dort natürlich muss ansprechen muss, ist der Lausanne, der zum Beispiel in Bühl gespielt hat und in die Verlängerung hat müssen.
Obwohl 2-0 souverän geführt, aber nachher...
Richtig,
ja. Ja, aber eben also souverän also unter anderem durch ein Eigengoal, ja. Das dann bekommen.
Und sehr einfache Goal bekommen haben. Also, ja, es ist schon spannend. Und eben,
aber mega bitter für Bühl, oder? Dann schaffst du das irgendwie noch, den Ausgleich, aber ja, und dann halt irgendwo bringst du den Ball dort nicht weg am Schluss in der Nachspielzeit und kommst noch das 2-3 vom Amdouni über. Das ist bitter. Aber es zeigt sich dann halt vielleicht, ich weiß nicht, ob man da sagen kann, es zeigt sich klasse vom, oder ob das dann einfach wirklich nur noch Glück ist.
Ja, am Schluss ist dann halt vielleicht auch ein bisschen klasse. Also eben...
Kondition sicher auch noch ein bisschen, wobei das bin ich immer ein bisschen... Aber...
Ja, bei Erstliga...
Ja, eben.
Kannst du schon noch einen Unterschied machen vielleicht, aber ja.
Ich finde, es hat wie so zwei Sorten gegeben. Also ich meine, wenn du die Presse jetzt so verfolgst, dann ist natürlich sowieso jeder, der nicht wie IB jetzt 7-1 gewonnen hat, also Überklassige hat eigentlich versagt, aber das ist irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl, als Mannschaft der ersten Liga kannst fast nur verlieren, außer eben, du machst es so wie IB. Aber es hätte doch rechte Unterschiede gegeben. Also es ist zum Beispiel irgendwie der FCZ oder auch meinetwegen Luzern, wo man glaube wirklich kann nie loshandeln können, dass sie die Spiel dominiert haben, auch wenn natürlich das Resultat eher enttäuschend oder wenn man mehr erwarten kann. Und dann hat es halt einfach auch Mannschaften gegeben, wo es nicht so war, wo man sagen kann, eben wie zum Beispiel jetzt vorher angesprochen Lausanne, wo es auch in die andere Richtung kippen konnte, wo es tatsächlich noch recht eng war, also auch auf dem Platz, jetzt nicht vom Resultat her.
Ja genau, was das betrifft, oder? Das könnte man aus dem Spiel Lugano, wo in Neuchâtel gespielt hat gegen Xamax. Mhm. Wobei, ich hätte eigentlich von Xamax ein bisschen mehr Gegenwehr auf dem Platz verwartet, aber am Schluss das 1-0 kassierst, ja, war halt auch glücklich gewesen.
In der 90. Ja.
Genau, weil ich das Gefühl hatte, die könnten und sie haben auch geliefert.
Mhm. Also das, was mir bei mir hängen geblieben ist, muss ich sagen, ist einfach Lausanne Uschi gegen Sio.
Wieso? Das ist mir überhaupt nicht hängen geblieben, das war klar.
Stimmt, ich glaube, ich habe gehört, das letzte Mal, als sie aufeinander getroffen sind, ist es zugunsten von Lausanne Uschi ausgegangen. Aber also der Auftritt von Sio, ja, da hätte ich nicht wollen, am Sonntag in Sio sein, wenn der Gossard da vorbeikommen ist zum Straftraining.
Also das hinterlässt wirklich Fragezeichen. Also das sind ja wirklich auch so Spiele, wo... Klar, ich meine, man sagt immer schnell, es ist irgendwo mit Arroganz dahinter und dann gibt es ehemalige Fußballer, die sagen, du bist als Fußballer, willst du immer gewinnen und du gibst immer alles, aber das kannst du mir nach dem Spiel echt nicht erzählen.
Mir ist der Match letztes Jahr in Sinn gekommen, wo der FCB... Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, ob das überhaupt stattgefunden hat, das Spiel, wo sie da gegen Winterthur daheim gespielt haben. Es hat ein bisschen ähnliche Züge gehabt. Wirklich desaströs. Der Unterklassik hat viel, also besser gespielt, ist besser ins Spiel gekommen, hat es besser gemacht. Und Lausanne Uschi hat genau das Gleiche. Sio hat ja, ich weiß nicht, ich glaube, ein oder zwei Torschüsse gehabt im ganzen Spiel. Ja. Ich habe ja analog vom FCB letzte Saison. Das darf dir einfach auch nicht passieren in einer Nazi-A-Mannschaft, im Profifußball, finde ich. Das darf einfach nicht sein.
Notabene noch eine Penalty verschossen von Lausanne Uschi. Also es hätte 5-0 stehen können. Es hat auch niemand etwas gesagt. Also der Faiulu hat aus meiner Sicht auch noch ein paar Chancen wirklich gehabt, die halt auch noch hätten reingehen können.
Definitiv, ja. Aber er war sicher der beste Walliser dort auf dem Feld. Ja.
Und einfach beim letzten Goal hat er noch einen Fehler gemacht, aber eben, das kann man dann nicht mehr ankreiden. Aber was ich wirklich nicht verstehe, ist, du kommst 2-0 in die Halbzeit und dann wechselt es ja, glaube ich, viermal, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder dreimal sicher. Und bringst eigentlich alle Erstmannschaftsspieler rein noch einmal und hast sie ja hoffentlich eigentlich gecheckt und es geht einfach im gleichen Fahrwasser weiter. Das ist schon ein Armutszeugnis, wenn du einfach nicht kannst reagieren kannst. Oberklassige.
Definitiv, und der hat es auch verdient zum Aussteigen. Aber es ist schon lustig, ich meine jetzt ohne da irgendwie wollen, das irgendwie zu überbewerten, aber es ist halt so, dass Sion hat seinen 13. Cup-Sieg geholt gehabt, Es sind so viele, wie sie Sterne haben in ihrer Fahne und seither läuft gar nichts mehr im Göpp. Und ich wage jetzt einfach mal da die Behauptung, dass es jetzt mindestens 13 Jahre geht, bis sie wieder mal werden den Göpp holen.
Oder sie tun natürlich Gemeinden, neue Gemeinden erschaffen oder neue Regionen im Wallis und dann kommt ein 14. Sternis Vocalo.
Das würde die FC Sion retten unter Umständen, ja, das ist wahr.
Ja, was mir auch aufgefallen ist, wenn du vorhin angesprochen hast, Sachen, die einem geblieben sind. Ich habe sehr, sehr gestaunt, als ich die Startaufstellungen gesehen habe von den meisten von den Nationalvereinen. Und ja. Also die haben mit den ersten Mannschaften gespielt, praktisch alle. Es hat niemand gross geschont, außer IB. IB hat schon ein bisschen geschont. Also. Aber sonst haben relativ viel von denen gespielt, also Namen, die man auch kennt. Und es hat nicht grosse Veränderungen gegeben.
Ja, manchmal ist zum Teil einfach nur der Goalie ja. Rausgenommen, beim FCZ zum Beispiel.
Aber der zählt dann.
Ja.
Ja, also es hat mich vor allem bei Luzern überrascht, oder? Also ich meine jetzt, beim FCZ muss ich sagen, ja, spielst du mit Kriens gegen den Nazi-B-Club, GC auch gegen den Nazi-B-Club in Thun, da kannst du wahrscheinlich nicht ganz gross auswechseln, aber bei Luzern eigentlich wirklich mit der vollen Kapelle gespielt und ja, also... Ja,
aber Lausanne hat auch praktisch mit der A-Mannschaft gespielt.
Ja, Lausanne hat auch ziemlich, ja. Ja. Aber ja, das, eben, es ist etwas, was ich nicht ganz verstehe, ehrlich gesagt. Gegen einen Erstligist, finde ich, muss ein bisschen durchwechseln.
Ankerum, jetzt zum Beispiel FCL oder FC Luzern aufzunehmen, es wäre ja darum gegangen, ein bisschen positive Energie aus dem Göpp rauszuholen, sich mal... ein Erfolgserlebnis zu gönnen. Und dann logischerweise hat die Spieler ja brauchen, die es dann auch in der Meisterschaft könnten mitnehmen könnten.
Ja, aber das im Sinn
von. Das hat in dem Fall nicht funktioniert.
Ja, voll. Und im Sinn von, im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber ja, ich sehe halt auch das Andersweitige, dass du halt dann eben Juniorenspieler oder also Jüngere oder eben Spieler, die auf der Ersatzbank hast, die dann können zeigen, was sie drauf haben, die dann ein Schaufenster haben. Und dann vielleicht auch ein bisschen weniger gesättiger an die ganze Geschichte hineingehen. Eben, ich habe jetzt bei Luzern, wenn ich es vorher gesagt habe, nicht den Eindruck gehabt, dass sie nicht probieren. Also dort war einfach auch sehr viel Pech dahinter gewesen oder was auch immer, dass die nachher die vielen, vielen Chancen, die sie hatten, auch wirklich nicht reingegangen sind. Buchs hat sich vor allem hinten wacker gewehrt, aber also dort ist
es nicht... Sie Goalie gehabt.
Absolut, ja. Aus der Juniorenreihe vom FC Luzern ausgelehnt.
Ja. Im Ausland macht man das meistens so, dass im Göpp nicht darfst gegen das andere eigene Team spielen, aber du nein. Also,
das haben die wahrscheinlich gar nicht gecheckt, bis sie etwa fünfmal an dem gescheitert sind.
Ja, nein, also ich muss sagen, eben jetzt, ja, du hast recht mit Lausanne, eben, dass sie auch voll besetzt eigentlich gespielt haben, mein Gott. Ich finde halt einfach, wenn dort Spieler einsetzt, die nicht so im Schuss sind oder vielleicht noch vor einer Verletzung oder wie auch immer zurückkommen, können die vielleicht ein bisschen Druck machen auf die erste Mannschaft. Und eben, wenn es so in die Hose geht eigentlich, dass du so knapp gewinnst wie jetzt die beiden Teams, ich glaube, da hast du eher noch eine Verunsicherung drin, als dass dir etwas bringt, oder?
Auf jeden Fall, glaube ich auch. Es hat noch andere Unterklassige gehabt, die ich gefunden habe, haben sich recht gut gemeistert. Zum Beispiel hat Rorschach sehr stark gestartet gegen Basel. Ich meine, dass Basel einfach bärenstark ist, auch in der obersten Liga, das ist klar. Und da muss man ihnen irgendwie nichts Schlechtes anreden jetzt nachher, aber doch irgendwo mit einem Lattenschuss gestartet und einige Chancen gehabt, bis Basel dann in der zweiten Hälfte nachher wirklich stark war. Aber das ist mir zum Beispiel noch geblieben.
Dazu gibt es noch ein paar andere. Etoile Garouche, der Winterthur rausgeschmissen hat. Mhm. Wenn wir schon gerade sind, mit FCB letzte Saison im Göpp gegen Winterthur kläglich rausgefallen. Jetzt hat es Winti verwutscht gegen einen Unterligist, Etoile Garouche, der noch dabei ist. Früher mal ein grosser Name gewesen, habe ich.
Also das heisst, ja. Du willst jetzt Etoile hier den grossen Bogen spannen, oder? Etoile Garouche spielt in der nächsten Runde gegen Basel. Also letztes Jahr hat Basel 6-2 verloren gegen... Das heisst,
es kommen jetzt 10-0. Nein, aber allgemein.
Warm anziehen, Basel.
Ich habe gemerkt, wenn wir jetzt so die Mannschaften durchgegangen sind, es hat viele, die auch früher mal so in einer Aufabstiegsrunde mitgespielt haben. Eben, es hat ein Bühl dabei, es hat ein Etoile Garouche dabei. Iverdon ist, glaube ich, auch noch in dieser Runde gewesen.
Kriens steht dann dabei. Spannend. Ja, völlig. Ja. Dann haben wir, was haben wir noch nicht so angeschaut? Ah, Concordia Basel gegen Servette. Ja. Dort hat man wirklich jetzt so ein Beispiel gehabt, wo Servette einfach wirklich gezeigt hat, was sie an Qualität haben. Also ich finde, Concordia hat sich wacker wacker gewährt, aber dort hat man einfach wirklich gesehen, dass Servet die Stärken, die sie haben, einfach können ausspielen. Und so müsste man es eigentlich machen als Oberklassiker.
Aber ich bin nicht zu fest aus dem Fenster, aber ich glaube auch, Servet hat mit mehrheitlich der Stammformation gespielt. Eben,
ja, wir müssen
immer den Schall. Ja, soll ja auch erlaubt sein.
Also nein, sagen, ich meine nur, auch sie haben das, haben das nicht auf die leichte Schulter genommen und haben mit den mehrheitlich gestandenen Spielern gespielt.
Ja, und eben Concordia ist die zweite Liga, das ist dann noch ein bisschen etwas anderes. Mir hat einfach bei Concordia der Rainer Bieli gefällt. Ich habe eigentlich eher erwartet in der Startelf, aber ich glaube, das ist in dem Fall schon ein bisschen her, als ich sie das letzte Mal gesehen habe spielen.
Schade, schade. Ein Spiel, das wir sicher noch darüber reden müssen, ist Thun GC, wo Thun 1-0 gewonnen hat. So ein bisschen die Revanche für die letzte Saison, wo GC Thun vor der Sonne gestanden ist und somit den Wiederaufstieg von Thun verhindert hat. Und ich habe das Gefühl, so die Erleichterung hat man nachher auch beim Jubel vom Bernecker auf dem Feld nachher gesehen. Ich glaube, das ist für sie mehr als einfach nur 16. Finals-Runde-Spiel oder Sieg gewesen gegen GC.
Ja,
es
hat sich auch viel verändert in Thun in der Zwischenzeit. Und es ist ja ein neues Team, ein neues Gesicht. Und ja, also dass sie mit einem Superligisten mithaben mögen. Spielerisch hat es, glaube ich, auch, so wie ich das sehe, die Ausschnitte, die ich gesehen habe, sind sie dabei gewesen. Es war ein Hin und Her von beiden Mannschaften, die etwa gleich ausgeglichen war. Also eben von dem her.
Er hat natürlich von einer roten Karte noch profitiert. Aber ja, gegen Totti.
Das war auch recht bitter gewesen. Aber eben, ich meine, es kommt nicht darauf an, ob jemand ernsthaft jemanden faulen oder extra faulen. Aber er geht eigentlich um und reisst den Spieler vorne dran mit. Aber ja.
Ja, also für mich hat es auch nicht so deutlich gewirkt, wie der Kommentator im SRF das gesagt hat. Sechs visuell. Was mich noch überrascht hat, dort, ohne jetzt zu fest in die Analyse von dem einzelnen Spiel zu gehen, aber wie Thun sich dann doch nach dem 1-0 hat auch zurückdrängen lassen, obwohl sie eben in Mehrzahl gewesen sind. Und man hat einfach gemerkt, okay, wir wollen jetzt einfach das Sieg, wir wollen das über die Runde bringen und wir riskieren jetzt gar nicht mehr. Und das sagt ja, wie gesagt, auch etwas, wie viel das halt wahrscheinlich dort auch für das Selbstvertrauen dieser Mannschaft und der ganzen Fußballregion dort einfach auch wichtig war, ist der Sieg.
Glaube ich auch, ja. Der Carlos Bernecker ist ja sowieso bekannt dafür, oder, dass er ein bisschen Beton anmischen
kann. Richtig. Hat er auch bei GC schon gemacht und vorher bei anderen Mannschaften.
Genau.
Basel und Luzern. Ja, und dann haben wir die zwei überzeugendsten. Das sind Sieg von Oberklassiker, das war sicher St. Gallen und IB. St. Gallen mit einem 2-6, viermal Fabian Schubert mit einem Goal und IB sowieso ohne Diskussion gegen den FC Liria Solothurn. Damit ist der letzte von, glaube ich, drei Solothurn-Vereinen draussen. Und der FC Liria, das ist ja ein Integrationsprojekt. Das ist eine albanische Mannschaft in Solothurn, wo aber, ich kann nicht wissen, dass es so etwas gibt, aber der Solothurner Cup schon mehrmals gewonnen hat. Was für eine Stelle wäre das jetzt, das national hat, werde ich da unkommentiert lassen. Aber ja, also nicht, also doch eine Mannschaft, wo weiss, wo das Goal steht.
Und natürlich sehr direkte Konkurrenz vom FC Solothurn. Spielen, glaube ich, auch auf dem gleichen Platz, wenn ich das mitbekomme.
Unser FC Solothurn, genau, unser FC Solothurn. In früheren Jahren, in früheren Zeiten von dem Podcast immer regelmäßig gehypt haben. Wo leider letztes Spiel schon raus ist gegen den FCZ mit 10-0 in der letzten Runde. Also von dem her, der FCZ hat jetzt mit 1-0, ja. Eben, sie haben sie ja auch absolut dominiert gehabt, aber ja, ist doch nochmal, glaube ich, ein grösser Aufwand gewesen. Vor allem hat Kriens ja dann in den letzten paar Minuten nochmal eine riesen Chance gehabt.
Ja, hat es ein Goal sein eigentlich, ja.
Auf die Eye, genau.
Aber es ist auch blöd, wenn am Marcus Arno 16 Meter vor dem Goal den Ball reinlegst oder ein Foul machst, steht, weisst einfach, es ist fast wie eine Penalty für ihn aktuell.
Aber es ist schon geil. Also,
das ist cool, ja. Wenn das
also, für Zürcher ist das geil, ja. Also einfach wie konstant das er trifft. Und wir haben, das ist schon das, was wir viel gesagt haben in der letzten Saison bei Thun. Nein, nicht bei Thun, bei Vaduz. Dass wir einfach, wieso nicht die, einfach einen auf die Standards abstellen, beziehungsweise den die trainieren oder gerade kaufen, weil er es kann. Und dann hast du einfach gerade mal so und so viele Töpfe wieder auf dem Konto drauf. Und das schadet niemandem, auch nicht in einer Spitzenmannschaft.
Ja, definitiv. Apropos auch noch regelmäßig treffen. Wir reden ja nie oder sehr wenig über die Nazi-B eigentlich, aber wenn wir jetzt im Göpp schon dabei haben, der Siegtreffer von Aarau hat ja noch den Kevin Spadanuda geschossen. Der ist auch aktuell gerade in rechter Goallaune. Anscheinend war ja mal der FC Luzern noch dran an ihm, aber er hat jetzt verlängert in Aarau und ich bin gespannt, ob er da irgendwie nach dieser Saison, wenn es so weitergeht mit 5 Goal in 6 Spielen in der Liga und jetzt 3 Goal in 2 Spielen im Cup, ob da irgendwie mal ein Angebot aus der obersten Liga reinflattert.
Und sonst wird er zu der nächsten Aargauer Legende wahrscheinlich auf dem Brückli-Feld. Ja. Hat ja doch schon ein paar geile Vergangenheit.
Definitiv,
ja. Ja, haben wir es durch? Oder gibt es noch etwas, was ihr findet, müssen wir zwingend noch abhandeln hier, bevor also, wir einen Strich und die Runde machen?
Mir kommt noch etwas in Sinn. Und zwar, ich bin am Freitag einkaufen und am Freitag ist es. Nein, morgen Freitag ist es.
Also wir reden schon über Fußball, oder? Oder willst du uns
erzählen? Nein! Es ist lustig, Fabio, du bringst regelmässig seine Einkaufsgeschichte.
Genau, ja, es ist halt interessant. Und da sind wir so... Sind das hier so 10, 15 Servette-Fans über den Weg gelaufen? Dann habe ich dann erst realisiert, dass die hier da jetzt im Göpp heute in Basel spielen, gegen Concordia. Und dann habe ich gemerkt, das ist so, die sind unterwegs, die haben das genossen, es war mega friedlich gewesen, so wie ich das gesehen habe, und die haben gesagt, gut. Am Sonntag bin ich auf Winterthur gegangen und wer steigt in diesen Zug ein? Es sind natürlich ganze Haufen Basler, die Richtung Winterthur gegangen sind, also der Richtung St. Gallen, Richtung Rorschach. Auch im Zug innen mit ihren Bierli und gemütlich und Zeug und Sachen. Also, der Göpp ist einfach schon also in dem Sinne etwas Cooles, weil die Leute gehen dann so eben, in eine andere Stadt, in eine andere Region. Und man nimmt dann nicht, also die haben jetzt nicht den Extra, sind nicht die, die im Extra-Zug waren, sondern einfach so ein Fährtli, ein Ausfährtli gemacht haben auf, in eine andere Stadt. Und ja, es hat idyllisch gewirkt und so soll der Göpp auch sein, oder?
Absolut.
Ja, und jetzt ist es ja nicht mehr so einfach in der nächsten Runde, weil das so idyllisch wird es nicht mehr. Es gibt nicht mehr so viele idyllische Destinationen. Aber so die ersten zwei Runden sind immer so ein bisschen, hey, wenn man das Bild sieht von den Luzernern, wie sie da mit dem Schiff auf Buchs gefahren sind, sensationell, oder? Das ist einfach. Ja.
Und nachher, das wird schwierig auf Schaffhausen mit dem Schiff.
Ja, das ist nicht einfach. Und nachher Buchs rund Luzerner Spieler ja dann gemeinsam gefeiert, nach dem Match noch. Das ist natürlich auch noch schön gewesen. Oder was ich jetzt einfach noch als Abschluss habe, ist so ein bisschen die Interviews, die es auch noch gibt, oder? Wo man merkt, dass in der zweiten Cup-Runde noch nicht alle so Medien geschliffen sind. Also jetzt, mir kommt auch hauptsächlich da Ilaria Solothurn in Sinn eigentlich, wo ein recht schönes Interview mit dem Goalschütz, jetzt habe ich mir natürlich schlau ist nicht aufgeschrieben, Elesi heisst er, haben sie interviewt und er hat fast Tränen in den Augen gehabt. Ist natürlich eben einmalig, wenn man sagen kann, ich habe gegen IB ein Goal geschossen, wo ein paar Tage vorher Man United geschlagen hat.
Eben, sehr geiles Interview vom Goalie von Rorschach, wo ja nur der zweite Goalie war, wo sich dann gesagt hat, hey, er hat dem ersten Goalie sowas von gegönnt, wenn er da können spielen konnte. Für mich auch, oder? Du musst Grösse haben, dass es nach dem Spiel geht und das ist recht einfach. Also, man hat gemerkt,
dass Rorschach hat gefunden, Rorschach hat gefunden, gegen Basel länger der zweite Goalie.
Genau. Normalerweise macht es das ja
auch. Ja, würde ich sagen. Genau. Ja, schauen wir doch ganz schnell noch voraus, was auf uns wartet in der nächsten Runde. Da spielt Giasso gegen St. Gallen, dann haben wir Thun gegen Servette, Edouard Garouche, wie vorher gesagt, gegen den FC Basel, dann das Duell zwischen den Erstklassigen, Lugano gegen IB, Biel gegen Stade Lausanne, Aarau gegen Lausanne Sport, Yverdon gegen Zürich und Schaffhausen gegen Luzern.
Mhm. Ja, viel Challenge League gegen Super League.
Mhm. Und kann gut die ein oder andere Überraschung dann dabei sein? Ja, wenn es nicht selber schaut, da gehört es. Eine prognostizierst.
Ich würde sagen, auf eine. Das eine sicher.
Du gerade ein Dings, wenn ihr eine Aussage macht, ich meine, wir gehen jetzt nicht alle Dings durch, aber eine Aussage wäre, wo könnte eine Überraschung landen?
Mhm. Also ganz ehrlich, momentan in der momentanen Situation, das Herz würde blüten für das, aber wenn es momentan, Schaffhausen.
Dito, ja. Und Luzern kann einmal nicht sagen, der Rasen sei zu hoch und zu stumpf gewesen, weil ich glaube, Schaffhausen hätte mal einen anderen Rasen. Aber ich würde auch auf das tippen, am ehesten, ganz ehrlich gesagt.
Ja, gehe ich mit. Ich sehe aber, auch wenn sie jetzt super überzeugt haben, aber ich sehe Giasso gegen St. Gallen auch noch spannend.
Ja, und eben, wenn man jetzt sieht, dass Thun schon die erste Superliga rausgeschmissen hat und jetzt kommt der nächste,
Wo auch überzeugt hat, die Runde, aber was sagt das schon? Also ich meine, das nächste Spiel ist in ein paar Wochen und bis dann kann viel passieren. Wir bleiben dran und ihr da draussen auch. Und somit machen wir einen Strich unter das GÖP-Segment und gehen zum nächsten Block.
Haben wir nicht noch die Champions League ansprechen?
Ah, hast du noch die Champions League ansprechen? Ja, das
ja du bist jetzt Fan von der Champions League, habe ich gehört.
Ich bin mega. Wir haben jetzt einfach nicht irgendwie noch extra Jingle für die Champions League. Aber,
nein, wir tun
aber du hast recht, müssen wir natürlich absolut. Erzähl mal, Fabio.
Ist schon etwas gegangen in dieser Woche?
Absolut.
Es hat spannend angefangen. Und zwar mit einem Goal von Cristiano Ronaldo. Wie könnte es anders sein in Bern? Und man hat das Gefühl gehabt, ja, jetzt kommt noch mal eins und dann noch eins und dann noch eins. Nein. Gar nicht. Es hat ganz anders können. Und ich meine auch in Gleichzahl, numerischer Gleichzahl, hat IB schon recht Gas gegeben. Meshak Elia hat da 2-3 Mal richtig seinen Turbo gezündet. Und ja, das Goal ist dann eigentlich wie so ein bisschen aus dem Nichts gekommen. Und ja, was nachher gekommen ist, einfach nur ein grosser Respekt, was IB da abgeliefert hat an dem Abend im Wankdorf und ich glaube, sie haben, man darf es glaube so sagen, sie haben Manchester United an der Wand gespielt.
Gut, klar, hat es eine rote Karte gehabt, aber Celio, also wie gesagt, die gibt es ja für einen Grund und der Grund gehört auch zu dem Sport, also von dem her absolut, ja, grossartig und im Zusammenhang mit dem FC Basel redet man immer von diesen magischen Nächten und ich glaube, das ist jetzt genau so einig gewesen.
Und es tut mir leid, dass ihr mir getippt habt, dass Basel, IB nur einen Punkt holt in dieser Champions League-Kampagne.
Was das war die Sendung, wo ich nicht dabei war.
Genau, ja. Was ich lieber. Darum hast du auch nicht gewusst, dass wir schon mal über den Sheriff Tiraspol geredet
haben. Ja, richtig.
Nein, und ich finde es jetzt aber auch ein bisschen müßig, wenn man schon darüber redet, dass jetzt IB gegen Bergamo und gegen Villarreal da könnte Punkte. Also, man muss auch noch zuerst spielen und das sind schon andere Kaliber. IB muss alles auspacken. Aber nein, der eine Abend, das wird ihnen niemand nehmen. Und grandios. Das Mittelfeld, ich habe es gefunden, das Mittelfeld von IB, es besteht ja eigentlich aus es ist eine Schweizer Achse dort, mit dem Ebischer, mit dem Lauper und dem, ich glaube noch einen, da ist ja dann noch der Rieder reingekommen. Also es ist schon, sie wirken für mich auch so unscheinbar, aber doch, muss sagen, das zentrale Mittelfeld von Manchester United ist jetzt nicht so schlecht.
Ist das problematisch, schweizerisch bescheiden, wenn man sagt, hey, sind wir einfach froh und haben wir einfach Freude an diesem Sieg und tun wir jetzt nicht gerade schon wieder, jetzt müssen wir auch den Rest gewinnen oder so? Oder ist es einfach, ist es eigentlich nur gesund und realistisch?
Eben, es gibt immer die, die sagen, jetzt gewinnen wir auch mal gegen andere und jetzt sollte unbedingt der Einzug ins Achtelfinal schon, muss jetzt der Fall sein, hat es schon die erste Stimme gegeben. Ich glaube, so weit sind es noch nicht. Ja. Aber wenn man daheim so Leistungen abliefert, dann wird es auch für Villarreal und Atalanta schwer in Bern einen Punkt oder zu gewinnen. Und dann kann man darüber diskutieren, aber Euphorie würde ich jetzt gerade noch nicht sagen. Einfach geniessen, dass man es gleich
macht. Ach, völlig. Und das in einem vollen Stadion, sicher. Ist ja wirklich, also einfach wirklich eine magische Nacht, sehr herrlich.
Ja, eben, das sehr, muss man jetzt wirklich mitnehmen und eben 3 Punkte, wenn man jetzt schon auf dem Konto hat, da muss man jetzt sagen, da müssen die anderen jetzt noch nachlaufen, oder? Also vor allem Manchester United muss die Punkte zuerst auch noch holen, ist jetzt natürlich sehr schön, ja.
Aber nochmal auf deine Frage zurückkommen, wer natürlich jetzt da mega euphorisch und Freude hat, ist der Adi, der Koeffizient, oder?
Ja. Hey. Der Koeffiziente Adi, wie er in Fankreisen
schon. Man muss aber schon sagen, vorher dran hat es auch recht Punkte geholt, aber es ist trotzdem sehr, sehr gut und es sieht aber immer noch sehr gut aus, für den 15. Platz sicher zu haben.
Danke, dass du uns da immer auf dem Laufenden haltest.
Sehr gerne, ich will euch immer nerven mit dem.
Jeden Tag 10 Mal auf die Statistik schauen.
Ja, und einen Tag später hat dann der FCB in der Conference League gespielt. Gegen
Karabach.
Ja, wenn man schon das im Kopf hatte mit dieser Euphorie und dem Spiel und Zeug und Sachen, dann ist es eigentlich das komplette Gegenteil gewesen. Man hat 0-0 gespielt. In auswärts gegen sehr wahrscheinlich die Mannschaft, die noch am ehesten gefährlich wird um eine Gruppensieg.
Eben, man hat sie schon auch gewusst, dass das eklig werden kann.
Und sie haben mehrmals Glück gehabt, dass sie da nicht mit einer Niederlage heim sind. Die haben von mir aus gesehen besser gespielt, das, was ich gesehen habe. Schnelle Stürmer haben sie gehabt, die recht die Basler Abwehr das eine oder das andere Mal Probleme gestellt hat. Aber du, ein Punkt ist ein Punkt. Auch der gibt
ja, ich Punkt. Ich habe die Reaktion ein bisschen komisch gefunden, eben, als ich ab und zu gehört habe. Jetzt, ich habe nicht gross in die Presse oder so gesehen, ich habe irgendwie Social Media, den ein oder anderen Kommentar gesehen, wo man erwartet hat, Karabach putzt mir jetzt einfach weg. Und dann habe ich auch gedacht, ja, das ist jetzt auch relativ wenig Fußballwissen dahinter. Und also ich finde auch, das ist doch gut, auswärts so entschieden, daheim knapp gewinnen. Und, ja,
gell, ich meine, logisch aus Schweizer Sicht schaut man rüber und denkt, wer zur Hölle ist Karabach. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass man in Karabach auch sagt, wer zur Hölle ist Basel. Auch wenn man in den vergangenen Jahrzehnten auch wirklich grosse Spiele auf grosser Bühne gemacht hat. Aber ja, also, man ist auch nicht ein Real Madrid und man ist auch nicht ein Manchester City. Also von dem her, ja. Mhm. Aber wie du gesagt hast, es ist der grosse Konkurrent in dieser Gruppe. Und wenn man dort so einen Unentschieden auswärts holt, dann ist das ja im Prinzip auch schon mal relativ gut. Also auf dem lässt sich der definitiv aufbauen. Mit Hinblick auf den Koeffizient.
Man muss sagen, rein vom Koeffizient, vom Wert her, vom Club, was sie international geholt haben, ist Basel höher als Karabach einschätzen. Also vielleicht haben die Leute auch nur das angeschaut und gesagt, so, ja, fast doppelt so gut. Also.
Ali, du bist der Einzige, der Koeffizient
anschaut. Ach Mann. Ja,
also, ich meine, wenn man es so rückwärts betrachtet, hat auch jeder gesagt, Lausanne Uschi verliert gegen Sion.
Das ist richtig, ja. Genau.
Aber Lausanne Uschi hat einen Lauf. Die haben in den letzten 5 Spielen, glaube ich, verloren gehabt, gegen Thun oder so. Und sonst sind die... Ich schaue lieber Challenge League als Champions League, wie ihr merkt.
Finde ich schöne aber, Aussage noch.
Aber gut, wie gesagt, machen wir jetzt den Strich drunter. Sehr gut haben wir das noch gemacht. Mhm. Und jetzt bin ich nämlich sehr, sehr gespannt auf das nächste Thema.
Ja, ich fange an mit einer kleinen Quizfrage an unsere Hörer. Ich könnte ja jetzt nach meiner Frage könnt ihr einfach schnell Stopp drücken. Dann könnt ihr noch ein bisschen weiterhirnen. Wir tun dann einfach, dass es da reibungslos weiterläuft, die Frage dann auch aufklären, logischerweise. Und zwar, was hat ein Ort in England, eine Pferdesportart und einen Begriff, den es im Fußball gibt, zwischen zwei rivalisierenden Clubs gemeinsam? Ja, Oli, Adi, eine Idee, was es könnte sein?
Nein, wir haben uns nicht darauf vorbereitet.
Hey, ich habe keine Ahnung, was das Thema ist für heute, darum weiss ich das nicht.
Ich habe es leider auch schon wieder vergessen. Nein, natürlich nicht. Und zwar handelt es sich um den Namen. Die drei Sachen haben den gleichen Namen. Und zwar geht es ums Derby. Derby, oder wie man es auch überall ausspricht.
Können wir uns in diesem Podcast auf die Version mit dem Ö einigen?
Ja, Derby.
Derby. Schön, danke mal. Derby.
Ja, kurz schnell einen Einschub, was ein Derby denn eigentlich genau ist. Oder wie das so entstanden ist. Oder wieso wir von dem überhaupt, wieso dass wir jetzt von dem reden. Es ist eigentlich ein Begriff, wo mal den Ursprung hatte im Mittelalter, weil zwei Mannschaften, logischerweise in der Nähe von dem Ort Derby, wo es in England gibt, ein lustiges Spiel zusammen veranstaltet haben, so ein bisschen wie Rugby-mässig. Und zwar hat das zwischen den zwei Ortsteilen hat das stattgefunden. Und die haben 2 Tage lang haben sie mit einem Ball müssen etwas machen und dann ein bestehendes Goal zu treffen. Und das ist, hat man das Gefühl, ist ein bisschen der Ursprung vom Wort, wo man halt
Derby. Oder?
Genau. Ja, und jetzt, also, wenn ihr das Wort hört, Derby, was kommt euch da in den Sinn?
Wayne Rooney.
Schöne Frage.
Kann ich schon zu weit.
Aktuell nicht so ganz geil, oder? Weil Derby County kurz vor der Insolvenz steht.
Ja. Genau, und der Wayne Rooney als Trainer hat. Aber du hast natürlich nicht auf das rauswählen, sondern welches Derby, das uns so in den Sinn kommt. Und ich muss ehrlich sagen, mir ist als erstes gerade halt mit meinen deutschen Wurzeln hat mal Dortmund gegen Schalke in den Sinn kommen.
Also was genau denn? Weißt du, also was genau beim Wort, wenn du jetzt an Schalke Dortmund denkst oder das hörst, was kommt dir in den Sinn? Also,
halt emotional ein ganz besonderes, aufgeladenes Spiel. Ein Spiel, das Potenzial hat, für so die Meisterschaft können zu retten. Halt, also, und das hat jetzt nicht mehr mit dem Spiel, das ich vorgesagt habe, oder nicht explizit mit dem zu tun, sondern ganz allgemein. Ein Spiel, wo halt irgendwo aus einer Hassliebe raus entsteht, weil es halt gegen einen wahrscheinlich der erste Verein ist, wo du geliebt hast und gleichzeitig der erste Verein, wo du gehasst hast, weil halt beide in der Regel am gleichen Ort sind. Oder ziemlich am gleichen Ort sind. Ich würde es ein bisschen so probieren, zum Schreiben, was ein Derby so speziell macht. Und dass du halt wahrscheinlich in der Regel Kollegen oder Familienmitglieder oder was auch immer hast, die für die andere Mannschaft sind und du dich auch ab und zu mal musst gegenüber von denen behaupten für deine Mannschaft. Und durch das begleitet dich das Duell mehr auch im Alltag als das Duell gegen irgendeine x-beliebige Mannschaft.
Adi?
Ja, mir kommt in Sinn, dass ich viel Derbys auf der Bucketlist habe, die im Ausland stattfinden. Und ich einige noch nicht gesehen habe, leider. In der Schweiz ein bisschen schade. Ich könnte nachher noch darüber reden, ob wir finden, dass es da jetzt das grosse Derby gibt oder was denn auch eins ist. Ich habe es nie so ganz erlebt in der Schweiz, muss ich sagen. Und für mich ist halt in der Schweiz auch Fußball nicht ganz so wichtig in der breiten Gesellschaft. Leider. Ich habe es ein bisschen erlebt, als ich in Manchester war, ein halbes Jahr. Dort hat man das natürlich sehr, sehr intensiv gemerkt, wenn man mal im roten Teil oder im blauen Teil war. Da hat man dann wirklich gemerkt, halt, wenn man ein Gipfeli kauft oder was auch immer, dass das ein Thema ist und dass dann auch gestichelt wird. Und das ist das, was mir ein bisschen in der Schweiz fehlt, ehrlich gesagt.
Aber wenn du zum Beispiel jetzt, also in London, wo es etwa 5 verschiedene Mannschaften gibt, 7. oder 6 sogar, keine Ahnung, und dann spielt die gegeneinander, ist ja eigentlich praktisch jedes dritte Spiel ist dann ein Derby. Ist das dann noch...
Ja, ist ja nicht jedes gleich wichtig, oder, muss man sagen, oder, dort. Es ist natürlich allgemein so, in England ist es irgendwie ein bisschen inflationär mit den Derbys, ehrlich gesagt, oder mit den Bezeichnungen, wie die Spiele heissen, wo ich da auch nicht auf jede Bezeichnung wett aufspringen, ich glaube jetzt London, eben, wie gesagt, das sind, glaube ich, jetzt 6 oder 7 Premier League Clubs, oder, natürlich eben da, ist die Chance gross, dass du oft ein Derby spielst, aber ich sage es mal so, Crystal Palace interessiert einfach niemand irgendwie, also als Gegner. Aber wenn Chelsea gegen Tottenham spielt oder Arsenal gegen irgendjemanden, das ist dann schon immer, geht um alles und dann kannst du nicht gerne arbeiten am Montag, wenn du verloren hast.
Das hast du zum Beispiel als Beispiel auch in Istanbul, da hast du ja 3 grosse Vereine, aber das Derby ist gleich Galatasaray gegen Fenerbahce. Also irgendwie aus irgendeinem Grund hast du mehr Emotionalität, kannst du auch einfach sagen, mehr Hass, bei gewissen Vereinen als bei anderen, egal ob es jetzt es ist nicht nur das Regional oder nicht nur einfach die Lokalität, die entscheidend ist.
Also eben, ich glaube, es braucht auch die Zeit, oder? Und die Historie von einer gewissen Partie, wo der Brisanz dahinter steckt oder mal etwas, was passiert ist. Und eben, wie du sagst, Derby, Crystal Palace interessiert niemand. Die könnten sich sicher auch irgendwie versuchen, irgendetwas aufzubauen und sagen, das ist jetzt unser Hassgegner.
Ja, irgendwie
dann haben wir es gut oder so, oder?
Eben, viele Sachen kommen halt wirklich aus der Vergangenheit, oder? Also, ich habe mir auf heute als Vorbereitung, ich grätsche dir jetzt da nicht rein, du kannst mich einfach unterbrechen, eben, ich habe mir ein bisschen die verschiedene Derbys aufgeschrieben, was es denn alles so gibt, oder? Und ich denke, wir kommen nachher auf das zu sprechen, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch das ewige Derby in Belgrad, wo Partizan gegen Roter Stern Belgrad ist. Das ist komplett politisch am Schluss, oder? Also es ist Partizan Belgrad sind eigentlich junge Offiziere von der jugoslawischen Armee und Red Star ist die linke Seite eigentlich am Spektrum vom Politischen, oder? Und es ist bis heute komplett aufgeladen, das Derby. Und würde ich auch niemandem empfehlen, das zu schauen ohne eine Begleitung. Ich hätte die Möglichkeit schon mal gehabt, ich habe es dann aber auch rausgelassen. Ja.
Und dort kommt ja noch dazu, ich weiß nicht, ich bin in Belgrad mal gewesen, es ist sehr ein gutes Wochenende gewesen, darum weiss ich nicht mehr, ob du auch dabei gewesen bist, Fabio, aber ich glaube, du bist dabei gewesen, oder?
Nein, bin
ich nicht. Bist nicht dabei. Sehr gutes Wochenende gewesen. Aber ich sehe, dass die beiden Stadien sind ein paar hundert Meter voneinander entfernt. Also das ist wirklich eigentlich in der Nachbarschaft. Das ist schon eindrücklich. Und wenn du siehst, eben, wie aufgeladen, dass das dann trotzdem oder erst recht ist.
Ja, es geht ein bisschen ins Ähnliche rein, oder? Wenn du sagst, politisch gesehen. Also da könnte man auch eben das Old Firm zum Beispiel anschauen in Glasgow.
Gut, das ist eher religiös halt noch. Aber,
ja, das ist dann sogar noch religiös. Kommt dann auch dazu. Also. Aber ich glaube, so eine Geschichte, so eine Rivalität dahinter, muss sich ja entwickeln auch.
Und das ist noch lustig, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe. Es ist ja so ein bisschen der Klassenkampf ist ja auch eine Kategorie, die ich reingenommen habe. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn man in die Schweiz schaut, so ein bisschen mit dem Arbeiterclub, FCZ und dem bürgerlichen Verein, Grasshoppers, also GC.
Ursprünglich mal.
Ursprünglich mal, oder jetzt eben auch wo ist das, in Österreich, wo Rapid als Arbeiterverein, Austria eben auch so ein bisschen höher, oder Sturm Graz.
St. Pauli HSV, genau. ist auch so eine Liga, ja.
Aber dort eben, also St. Pauli HSV finde ich dann wieder eher politisch, ehrlich gesagt. So ein bisschen, also wirklich ein bisschen rechts und links, oder? Aber dort frage ich mich halt bei Klassenkampf, das hat ja heutzutage so dermaßen nichts mehr, also ist so dermaßen nichts mehr am Hut. Also
er kommt ja jetzt wieder vermehrt, oder? Wenn man sagt Klassenkampf, könnte man eigentlich sagen, die Champions League-Millionäre von IB gegen unseren Arbeiterverein aus Luzern, ist ein Derby.
Ja, aber das heisst Thun, zum Beispiel.
Ja, aber es ist ja nicht unbedingt die Fans, oder? Also die Fans sind ja dort hergekommen, oder? Eigentlich, oder? Und also, das finde ich eben so lustig, dass sich das bis heute hält, weißt du, irgendwie, dass jetzt GC, FCZ, glaube immer noch ein bisschen von dem redet. Und was ich eher peinlich finde, das wird mir der Oli wahrscheinlich widersprechen, was ich ein peinlich finde, ist eigentlich, wenn in Schalke halt so eine Gang wie sie haben, so eine, das finde ich fast peinlich, weil ich weiß nicht, wie viele das noch in dem Bergbau arbeiten in der heutigen Zeit.
Ja, ich finde halt, also ohne jetzt da den Content zu verlassen vom Derby, aber das ist schon ein bisschen, natürlich ist es ja heute jetzt Schalke nicht mehr, also eben, weder die Fans noch die Mannschaft sowieso nicht, hat irgendetwas mit dem Bergbau zu tun oder Bergwerk-Dings zu tun. Aber es ist halt irgendwo so eine Geschichte, wo man so ein bisschen bewahrt und so. Und das ist ja dann, eben, da kommen wir jetzt wieder aufs Derby, dass man halt in dem Moment die Identität und wenn sie auch, also ich denke, sie dürfen nicht komplett künstlich sein, aber auch wenn sie halt eher aus der Vergangenheit herrührt, in dem Moment muss man sie natürlich besonders hoch halten, wenn man sich mit dem auch abheben vom Gegner. Mhm. Wobei das jetzt natürlich Schalke Dortmund nicht der Fall ist oder auch gegen Bochum, Duisburg und so weiter, weil die alle die gleiche Historie haben. Ja. Ja. Aber das ist schon spannend, was du sagst. Und wenn, da haben wir auch Derby, wirklich grosse, zum Beispiel in Italien, wo so eine Historie immer wieder herbeizogen wird, wo Ewigkeiten her ist, mehr als 100 Jahre. Also zum Beispiel, wenn du schaust in Mailand, das Mailander Derby, AC Milan gegen Inter Mailand, das ist, also einerseits ist es natürlich brisant, weil beide extrem erfolgreich gewesen sind, oder immer, ja, eigentlich auch immer noch sind. Aber 1908 ist das ja so gewesen, dass, ich glaube, ja, es ist 1908 gewesen, dass der AC Milan gegeben hat und sie haben aber dort die Regel gehabt, dass nur Italiener dürfen bei ihnen spielen. Und dann hat es aber Leute gegeben in dem Verein, die gefunden haben, hey, das passt nicht für uns, haben sich abgesplittert und sind haben Inter Mailand gegründet, also Internationale Milano, ohne jetzt da irgendwie Italienisch reden können. Aber, und das hat halt, die Story wird natürlich jetzt seit dieser Zeit immer, immer und immer wieder aufgefrischt. Und das ist jetzt, ja, einiges mehr als 100 Jahre her.
Geil ist in dieser Sache ja eigentlich auch, dass man vom Derby d'Italia redet und dann redet man von Juve gegen Inter. Ja. Ich finde das eben interessant und ich habe auch ein
bisschen... Ja, du hast halt, sorry, aber du hast halt eben noch das Derby della Capitale und das ist alles rum gegen Lazio.
Es gibt, eben, ich sage, mittlerweile, ich glaube eben, der Begriff von dem Derby so recht, wie du Adi schon mal gesagt hast, in England sehr inflationär gebraucht wird. Ja, man redet halt von dem und der Name ist für das da, zwischen zwei rivalisierenden, es gibt ja auch die zwei Städte jetzt in dem Sinn, die nicht im gleichen Stadtteil sind, sondern einfach zwei Städte sind, die halt einfach eine ewige Rivalität haben. Das gibt es ja auch in allen Ländern und wenn man da vom Classico redet, zum Beispiel, dort reden wir ja nicht von einem Derby, dort reden wir von einem Classico. Mhm. Vielleicht kennen die einfach das Wort Derby nicht in Spanien, kann natürlich auch sein. Aber es ist schon interessant, es gibt so viele verschiedene Mischmasch vom Derby und darum habe ich gedacht, es ist ein mega spannendes Thema, um das mal anzugehen.
Aber, du würdest dem Fall, aber wenn du jetzt Klassiko nimmst, würdest du nicht sagen, dass geografische Lage entscheidend ist für das Derby? Weil Klassiko hat ja nichts geografisch, also das sind einfach die beiden Spitzenmannschaften in der Liga, die gegeneinander
spielen. Die Frage ist, was macht das Derby aus? Und das habe ich mir auch als Frage ausgegeben, was ist das Derby? Und dann rivalisierende Fanlager oder eben Vereine und so weiter. Also das Derby könnte rein theoretisch auch zwischen zwei Städten passieren, rein theoretisch.
Basel-Zürich ist ja, würde ich sagen, in der Schweiz recht gross, auch jetzt immer noch grösser aus meiner Sicht als Bern und Basel.
Ja, das ist auch ein bisschen ähnlich, oder? Die Arbeiterstadt Basel gegen ist man gegen das Zürich, gegen das Grosse und so weiter, gegen die Wirtschaftsmetropole. Also, es ist eigentlich so entstanden. Also, es hat ja auch so Züge von sagen wir jetzt, von Lagen oder von der Bevölkerungsschichten.
Ich glaube, es gibt verschiedene Aspekte, die reinkommen müssen, aber für mich ist der geografische Dings, also wenn wir jetzt so darüber diskutieren, für mich ist das Geografische schon mal so eine Grundvoraussetzung, die es braucht. Und dann gibt es ganz viel, was so geografisch eben, ich meine, dann hast du halt ein 60 und ein Bayern München, was auch immer, klar, die spielen jetzt seit vielen Jahren nicht mit der gleichen Liga, aber das ist dann so, ja, das ist auch spannend und alles, und du hast halt irgendwie Historien von den Spielern, die vom einen Verein zum anderen sind oder sich als Junioren aus irgendeinem Grund für die eine oder die andere Mannschaft entschieden haben, aber das ist jetzt noch nicht irgendwie so ein Monster-Derby, und dann gibt es halt wirklich die, wo halt auf engstem Raum unterschiedliche Historien haben oder ein unterschiedliches Klientel ansprechen. Und dann sind wir in dem Punkt drin, wo wir vorher gesagt haben. Aber für mich ist persönlich, eben, da dürft ihr mir gerne widersprechen, für mich ist für ein Derby schon die regionale Verknüpfung irgendwo entscheidend.
Mhm. Also, ich glaube auch, ein Derby, der Begriff, der kann ja für jeden seine eigene Bedeutung haben. Und ich glaube auch, was man selber daraus macht, ist dann entscheidend. Also wenn ich jetzt merke, das ist mein Erzfeind, dann entscheide ich das wie für mich, entscheide, dass ich die Mannschaft jetzt nicht mag oder die in Verbindung bringe mit meinem Team und so weiter. Also eben, schlussendlich sind das, was Zuschauer daraus machen oder was wir sagen, was für uns ein Derby ist. Und vielleicht gibt es irgendwelche Leute in Turin, die sagen, hey, AC Turin ist uns nicht wichtig, wir tun da lieber rivalisieren gegen Inter oder gegen Mailand.
Ja, wenn halt über Jahre nicht gegeneinander gespielt hast, ist das vielleicht auch noch schwierig. Aber ich habe mir in der Vorbereitung auf das Thema, habe ich mir dann versucht herauszuschreiben, was denn meine Derbys sind. Und dann war es so, ja gut, eigentlich kenne ich eigentlich nur ein Derby und andere sind einfach grosse Rivalitäten, oder? Und ich muss auch sagen, mir ist manchmal auch, also es kann ja auch sein, dass ein Derby eher für einen persönlich wichtiger ist, als dass das jetzt nie irgendwie ein YouTube-Film bekommt auf Derby Days oder so, sondern eher halt einfach für sich selber. Und für mich ist halt zum Beispiel, das haben wir auch schon da besprochen und ihr, glaube ich, auch ein bisschen den Kopf geschüttelt habt, wo es bei mir um den SC Kriens geht, als Luzern-Fan, und ich habe dort eine extreme Abneigung. Und man muss ja sagen, Kriens ist ja so weit weg von Luzern. Klar, jetzt nur eine Liga. Eigentlich ja der sympathische kleine Club. Aber
also eine Buslinie.
Eine Buslinie, ja, genau.
Du meinst sportlich.
Ja, klar. Und eben, eigentlich musst du sagen, ja, sie machen ja eigentlich alles gut. Eben haben ein kleines Stadion gebaut. Machen ja alles sympathisch. Aber eben, es wird bei mir nie werden sie die Gunst überkommen, was ich wette sagen, ja, das ist eigentlich gut gewesen, was sie gemacht haben, einfach aus historischen Gründen auch.
Ich habe das Gefühl, dass, und wenn du, gut, dass du das Beispiel ansprichst, ich habe das früher auch gehabt, und ich bin auch die Match gegangen, und gegen Kriens bist du dann halt noch mehr motiviert gewesen, also was auch immer als Fan motiviert bist, halt zu singen und zu schreien und zu machen und so. Und ich glaube, mich hat dann am Schluss auch noch, dass ich viele kennt habe, die dann halt auch Kriens-Fan gewesen sind, und die durch das, okay, durch sie halt dann die Sprüche gemacht haben und Zeug und Sachen, mich dann gerade nochmal darauf angesagt, hey, jetzt, also, denen zeigen wir es jetzt mal richtig. Und ich glaube, das hat es auch wie gebraucht. Mhm. Und ich kenne heute noch Krienser, die an dem festhalten. Und ich habe das Gefühl, mittlerweile ist es aus Luzerner Sicht auch nicht mehr so, aber es ist nicht mehr so aktuell, man spielt nicht mehr gegen sie, es ist ein bisschen abgeflaut. Und dann ist der Kleine, der dann halt wie so noch sucht, hey, jetzt, wir suchen noch irgendeine Rivalität. Also ich finde, es ist dann ein bisschen gesucht.
Also ich habe bei jeder Cup-Auslosung, wo Kriens noch im Cup dabei ist, habe ich immer die riesige Hoffnung, dass das losgeht.
Natürlich, das natürlich. Ist, und es ist ja letztes Mal, wo sie gegeneinander gespielt haben, Kriens hat mobilisiert. Die haben ja sonst nicht so viele Zuschauer gehabt wie an diesem Spiel. Gut, sie haben müssen in Luzern spielen.
Ja, das ist ein bisschen schade gewesen, dass die Luzerner dann ja nicht
aber am gleich Match
gekommen sind. Aber ja, ja.
Also, aber ich glaube, es gibt
glaube, auch Service,
wo dann die Kleinen suchen. Also weißt du, wo man sagt, ja, ich suche jetzt etwas, wo ich mich daran kann. Und ich sage, hey, denen grösser, ja. Gross ist dann auch nochmal etwas, oder? Klein gross gibt es ja auch.
Absolut. Ich finde aber auch noch spannend, wie du hassisch dein andere Derby. Also eben, das ist jetzt bei uns relativ bescheiden mit Kriens. Das ist in der Stadt Zürich wahrscheinlich ein bisschen grösser. Und wenn wir dann irgendwo Istanbul oder meinetwegen Dortmund oder Manchester oder so gehen, nochmal eine ganz andere Liga. Aber du brauchst einander auch. Also ich habe jetzt gerade letzte Woche ein längeres Podcast-Interview gelassen mit einem Vorstandsvorsitzenden von Dortmund. Der wird sich heute sagen, dass er hofft, dass Schalke wieder aufsteigt, aber er hat zwischen den Zielen schon erkennen lassen, hey, Ja, aber das Spiel, das brauchen wir einfach. Also, oder die zwei Spiele im Jahr gegen Schalke. Weil du holst dir dort einfach, wenn du das gewinnst, holst du so viel Kredit bei den eigenen Fans. Da hast du den Rücken wieder frei, auch wenn es sonst vielleicht nicht so läuft. Also, irgendwo ist so, eben, du hasst einander, du brauchst einander. Ja, es gibt dir etwas. Also, ich hätte gerne ab und zu mal ein Derby.
Ja.
Und ich hätte aber gleichzeitig Clients nicht gerne in der obersten Liga. Also, es ist so
recht paradox. Es gibt dann auch also Fakt, dass du mit einem Sieg im Derby deine ganze Saison kannst retten. Egal, ob du jetzt irgendwie Meister geworden bist oder absteigst, aber du hast das Derby gewonnen. Und ich habe das Gefühl, in der wirtschaftlichen Lage, wo der heute momentan der Fußball ist, es nimmt wie ab die Bedeutung vom Derby. Das wollte ich auch noch mit euch besprechen. Wie findet ihr das? Oder die Aussage, dass es... Man braucht es zwar, um Fan-Dings zu generieren, und eben, wenn ich den SRF-Vorschau gesehen habe von dem Match letzte Saison, eben so ein Spiel zwischen dem und dem, und dann hat es versucht, aus jedem Spiel irgendwie etwas zu machen, so ein bisschen halt werbemässig, aber schlussendlich ein Spiel gegen das gibt 3 Punkte.
Aber du, da möchte ich ganz schnell aufgreifen, das Dings. Ich glaube, das ist ja genau der Punkt. Der Charakter von einem Derby, der Reiz von einem Derby, der entsteht ja nicht durch die Mannschaft. Also natürlich gibt's einzelne Spieler oder meinetwegen auch noch einen Vorsitzenden oder einen Trainer, der mal irgendwo einen sanften Kommentar ablässt. Das ist ja heutzutage eher relativ selten. Aber schlussendlich entsteht es durch die Fans. Und die Rivalität entsteht durch die Fans und die Storys rundherum. Und das wird von den Medien dankend aufgegriffen. Positiv oder negativ. Aber schlussendlich, eben, ob jetzt ein Derby einen Reiz hat, das entscheidet sich schlussendlich ja, eben, eigentlich auf der Rang und vor und nach dem Spiel, wie man darauf hinfiebert. Und das ist, und wo kein Fieber rum ist, dann probiert es die Medien zum Teil dann einfach zu kreieren. Und dann wirkt es halt ein bisschen künstlich. Aber eben, ich meine, das hätte natürlich die schlimmsten Auswüchse, ist dann zum Beispiel irgendwo, wenn du ein Derby River Plate gegen Boca Juniors hast, wo schon über 170 Menschen gestorben sind und so Zeug, oder? Also von dem werden wir ja gar nicht träumen. Aber es hat dann eben auch zum Teil kreative Dinge. Oder eben das, was wir auch schon gesagt haben, wenn es vibriert in einer Stadt und du merkst, hey, heute kommt es darauf ab. Aber ich glaube, das sind nicht die Medien in erster Linie, die das machen, sondern
nein,
das
sind Fans. Die haben es ja nie geschafft, oder? Also, ich glaube, was war es? Leipzig, Bayern hat man doch, was ist das, Superklassiko? Oder wie hat man das genannt in Deutschland? Ich habe es nicht so genau verfolgt.
Aber man hat es probiert, man hat irgendwie etwas probiert, daraus zu machen.
Ja.
Eben Label ist ein Spiel, damit sie kannst verkaufen, damit mehr Leute schauen. Ja.
Aber dann wird aus einem normalen Spiel irgendwie, man findet ein Derby draus. Mhm. Und was ich noch speziell gefunden habe, ist, dass die letzte Saison ist ja die Corona-Saison ohne Zuschauer. Und ich glaube, das ist ja, was du angesprochen hast, Ali. Dann hat man gespürt, was ein Derby, glaub, ist, oder? Wenn dann zwei Mannschaften gegeneinander spielen, wo es keine Fans rum sind. Also wenn Schalke Dortmund gespielt hat, ohne Fans, so. Ja, also die Spieler sind sich jetzt nicht so spinnenfein, das ist nicht so Dings drin gewesen, so Zunder, wo sonst glaube ich halt einfach von der Rang dann halt auch noch kommt.
Ja, das ist schon so, ja. Es ist glaube ich auch nicht mehr ganz so aufgeladen. Ich meine, so Zeiten, wo jemand mal von Arsenal zu Chelsea oder andersrum oder von Real zu Barca gewechselt hat, wo dann Schweinsköpfe reingerührt worden sind, oder beim Luis Figo, ich glaube, das würde es heute halt auch nicht mehr so geben, weil heute ist es einfach so ein bisschen gang und gäbe, dass man sich so die ganze Liga durch...
Das meint ihr, was ich vorhin angesprochen habe, die wirtschaftliche Dinge. Bei den Spielern ist das in dem Fall recht verankert. Aber der letzte, was ist einer von Lazio zu AS rumgewechselt oder umgekehrt. Das hättest du dir früher gar nicht können, das hättest du nicht können erlauben. Die hätten den Glühlicht auf der Strasse.
Ja, also ich mag mich noch erinnern, diesbezüglich, als ich in Manchester war, ist der Carlos Tevez dort gsi, also bei City war er dort gsi, und er hat ja von Manchester United zu City gewechselt. Und bei City hat er sich einmal geweigert, eine Joker-Rolle einzunehmen in einem Champions League-Spiel gegen Bayern, wo sie hinten waren. Und nachher war er eigentlich für beide Lager gestorben gsi eigentlich. Und sie haben dann eine Aktion gemacht, dass sie einen Güsselwagen durch Manchester durchgefahren haben am Tag vom Derby. Und da hat jeder sein TV-Shirt in den Güsselwagen reinrühren. Und das war, glaube ich, das erste Mal gewesen, wo die zwei Lager sich ein bisschen vereint haben und einen gemeinsamen grösseren Feind hatten. <Geil,
ja>. Aber eben so Anekdoten gibt es ja viel. Und das habe ich mir auch notiert. Was kennt ihr noch für Anekdoten von Derbys, wo man zum sagen, hey, okay, das hat jetzt auch etwas ausgelöst. Mir fällt zum Beispiel einfach der Jens Lehmann. wo reinkommt im Derby, für die eine gespielt hat und dann kommt für die andere rein und macht das Kopfgoal in der 94. Minute, was auch nicht war. Das ist einfach, oder? Das sind so Anekdoten, die dann auch so spezielle Partien halt auch noch schreiben
können. Ja, eben, so die Anekdoten gibt es auch sonst, aber dann wird also...
Wirst du zum Held?
Ja, genau, es hätte natürlich ganz eine andere Bedeutung. Ich habe halt schon, also ich finde das grossartig und vielleicht weiss Adi nachher auch noch die eine oder andere. Ich finde es halt immer noch cooler, wenn du halt wirklich bei so Derbys eben irgendwo auf eine Historie zurückschaust. Oder weißt du, wie das, was ich vorhin gesagt habe, von Mailand oder Rom gibt es auch so eine Story. Oder eben zum Beispiel Arsenal gegen Tottenham, habe ich in der Vorbereitung darauf hingelesen. Ich meine, es sind beides Nord-London-Mannschaften und das ist halt einfach, weil was ist das? Arsenal irgendwann vom Süden aufgekommen ist, vor vielen, 1913 ist das, glaube ich, genau. Und dann sind sie plötzlich in dem Revier innen von den anderen und so Zeug. Also weißt du, dass du dann irgendwo auf so Zeug zurückschaust, was ja heute überhaupt keine Bedeutung mehr hat, aber dann holst du so Zeug wieder raus. Das finde ich irgendwie recht geil. Mhm.
Ja, auf jeden Fall. Also eben, ich finde es auch, eben, alles andere ist recht inszeniert halt und ja. Aber das ist ja wirklich schön, halt, dass man irgendwie trotzdem noch so Sachen festhält. Eben, was ich einfach am Anfang gemeint habe, gewisse Sachen sind dann einfach schwierig aufrechtzuerhalten, wenn man sich dann als, auch als englischer Club, dann irgendwie Arbeiterclub nennt, wo irgendwie, weiß ich nicht, 100 Millionen gerade investiert hat von irgendjemandem aus, weiß ich nicht, aus Saudi-Arabien, muss ich dann halt auch sagen, ja, das ist halt schwieriger, oder? Das aufrechtzuerhalten mit dem finanziellen Hintergrund. Oder? Also jetzt bei Man City zum Beispiel, oder als der Club von der Arbeiter. So, ja, also
ist der Club der Schifffahrer?
Wegen dem Schiff, meinst du?
Ja.
Ja, es ist eigentlich der Cities Club, also die Leute, die eigentlich in der Stadt leben, halt einfach vor allem. Aber ja. Aber das finde ich halt einfach schwierig, oder? Dass da halt das Geld viel kaputt macht. Aber, ja.
Ja, und das Geld will sich genau diese Stories kaufen.
Ja, genau.
Und das funktioniert aber, also Man City ist genau ein Beispiel, wo man sieht, es funktioniert nicht, sondern es zerstört dann die Stories.
Mhm. Absolut.
Ja, und eben, wenn man merkt, man hat einen Verein und der ist relativ erfolgreich, dann braucht es halt wie noch einen Gegenpoden, wo man sich dann irgendwie versucht, etwas zu erfinden. Was gibt es denn sonst noch? Also haben wir relativ viel da etwas angesprochen. Fällt euch sonst noch spontan irgendwie etwas ein, wo man darüber reden müsste? Oli hat zum Beispiel das Istanbul-Derby angesprochen, spannend. Ich habe gesagt, es ist auch ein Kontinental-Derby, weil ja Galatasaray auf der europäischen Seite ist und Fener auf der asiatischen Seite. Kommt dann
absolut,
ganz
ja.
Andere Dinge.
Ja, es gibt auch
ja, Madrid, Real gegen Atletico.
Ja.
Das ist, glaube ich, schon eine grosse Geschichte in Madrid. Also neben dem Spiel gegen Barcelona sicher das Grösste oder das Wichtigste.
Ja, definitiv, ja.
Wo auch schon in der Champions League, im Champions League Finale gegeneinander gestanden sind. Ja. Das gibt es auch wenig Derbys.
Mehrfach sogar. Ja, ich habe eben noch Athen, hat auch gute
Derby-Kultur
halt mit Panathinaikos, Olympiakos. Sie hatten ja dann noch Pauak und ja, es hat noch ein, zwei mehr so ein bisschen in der Vorstadt, aber das sind halt so ein bisschen die grossen Sachen, ja. Und ja. Old Firm haben wir ja gesagt, da hast du vorhin angesprochen, oder mit dort schaffen sie es bis heute, ehrlich gesagt, muss man sagen, dass es fast in jedem Spiel eine rote Karte gibt. Ich hatte das, glaube ich, schon mitbringselt drin gehabt.
Glasgow, gell?
Genau, Glasgow, Firm, ja. Dort, genau, ja.
Ja, und was wir nicht vergessen an dieser Stelle ist der FC Liria Solothurn gegen den FC Solothurn.
Ja,
das ist damit wir noch drin haben.
Hart umkämpft, ja.
Und ich habe noch notiert aus einem 11 Freunden, die ich mal gelesen habe, in Indien gibt es auch ein Derby, wo recht die Leute bewegt. Und das ist zwar East Bengal gegen Mohun Bagan. Aber ich dachte, East Bengal klingt noch recht cool, weil irgendwo kommen sie wahrscheinlich die bengalischen Hölzer von dort. Und es sieht dann auch so aus auf diesen Bildern, dass die zündet, was es, glaube einfach das Stadion nicht einfach brennt. Und ja, das hat man ja dann im Kopf, so die Bilder von Derbys, wo halt einfach die ganze Kurve mit Pyros brennt. Und so, wenn man gerade an Griechenland auch denkt. Es ist ja schon der Wahnsinn, was da läuft. Oder im Belgrader Derby, wo, glaubt, die Roten Stern-Fans mal mit einem Panzer aufgefahren sind.
Ja, also es ist dort auch nicht mehr so gesund, aber ja. Ja, aber ich weiss auch nicht mehr genau, wie ob sich jetzt das immer ein bisschen mehr abschwächt halt, oder? Ob, die Leute sich halt einfach auch in der Gesellschaft mehr mal ein bisschen verbinden. Und früher hast du wahrscheinlich mit Camp geredet, wo Partisan-Fan war und heutzutage wird sich das einfach ein bisschen vermischen und es ziehen auch Leute zu und Leute weg. Kann ich mir schon vorstellen, dass das alles ein bisschen entspannter oder gesünder vielleicht auch wird. Oder? Ich meine, die Rivalität finde ich schön, dass die bleibt, aber nicht so wie in den Ländern, wie es hier war.
Ja, aber nochmal schnell kurz, haben wir dann auch, also, es gibt so also positive und negative Aspekte. Fällt euch so etwas Negatives noch ein, wo ihr sagt, okay, das müsste jetzt eigentlich überhaupt nicht sein?
Ja, halt eben, wenn das, was man so geil findet, nämlich die Euphorie und die Freude und auch, ja, natürlich irgendwo mit einer gewissen Aggression, aber wenn das überbordet, ich meine, ja, das muss nicht sein. Also eben, bis zu Toten, aber es muss ja nicht dort aufhören, oder es muss auch nicht, also ja.
Hoffentlich nicht, ja.
Also das ist halt schade, oder? Wenn dann gewisse das nicht können kanalisieren und es dann irgendwo ausarten. Also wie gesagt, ich finde, ein Derby, da bin auch ich anders geladen, dann schreie auch ich anders und dann bin auch ich glücklicher oder enttäuschter, wenn ich es verliere. Aber hey, es ist immer noch Fußball, auch wenn es ein Derby ist. Und das muss so bleiben.
Ja, also ich glaube, man hat ja auf der Zone eine relativ gute Dokumentation über argentinisch Fußball, wo ja keine Auswärtsfans mehr zulässt, weil es einfach nicht mehr gegangen ist. Und das ist nicht nur wegen einem super Derby da von Boca gegen River Plate, sondern einfach alle Spiele gibt es einfach keine Auswärtsfans mehr, weil es einfach nur noch Krieg war. Und dort muss man sagen, ja, aber so weit darf Fußball auch nicht gehen.
Gut. Ja, spannend gewesen, mit euch hier darüber zu diskutieren. Und ich meine, es steht ja die nächste Superliga-Runde an. Und dort gibt es das Alpen-Derby zwischen dem FC Sion und dem FC Luzern. Die einen sind auf der Seite von der Alpen, die anderen mitten in der Alpen.
Auch ganz möglich, ja.
Wenn man will, oder? Findet man aus jedem Dings irgendein Schlupfloch, wo man ein Derby daraus machen kann.
Sehr kreativ.
Sehr schön, sehr schön. Danke vielmals für das.
Falls euch noch mehr Ideen in den Sinn kommen, könnt euch die melden, wo es kreative Derby nehmen, wo es gibt. Ja. Wir sind gespannt.
Super.
Ja, dann beschließen wir doch die Sendung. Schön gewesen. Danke vielmals für das Thema, Fabio. Und euch allen da draußen eine schöne Woche. Wir hören uns und sehen uns nächste Woche wieder am Stammtisch. Ciao zusammen.
Tschüss.
Tschüss.